D-Radio Wissen. Update.
Seit 5 Jahren ist der Südsudan ein eigener Staat. Aber das jüngste Land der Erde kommt einfach nicht zur Ruhe. Rund um den Unabhängigkeitstag sind in der Hauptstadt Juba wieder tödliche Kämpfe aufgeflammt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ließ vor dem UNO-Sicherheitsrat seiner Enttäuschung freien Lauf.
Rarely has a country squandered so much promise so quickly.
Selten hat ein Land so viele Möglichkeiten so schnell verschwendet, wirft er der Führung ohne jegliche diplomatische Floskeln vor. Die Situation im Südsudan steht mal wieder auf der Kippe und das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Es ist sehr ungewöhnlich, wenn hohe Diplomaten so direkt werden. Aber UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist angesichts der Situation im Südsudan vor der Sitzung des Sicherheitsrats dann doch spürbar der Kragen geplatzt.
What kind of leadership is it that resorts to deadly weapons and identity politics? Time and again, failed leadership.
Was für eine politische Führung ist das, die zu tödlichen Waffen greift und nur Eigeninteressen verfolgt? Wieder und wieder Führungsversagen. Harte Worte, aber Ban ist sauer, weil die UNO viel Energie in den Aufbau des jungen Staates gesteckt hat. 2 mächtige Politiker, Präsident Salva Kiir und sein Vize Riek Machar, beide kämpfen um die Macht im Land, beide haben ihre eigenen Milizen und Truppen unter sich. Und die stürzen das Land immer wieder in blutige Konflikte. Afrika-Korrespondent Carsten Kühntop schaut zurück.
Der Bürgerkrieg im Südsudan, einem mehrheitlich christlichen Land, hatte im Dezember 2013 ebenfalls mit Schusswechseln in Juba begonnen und wurde dann von beiden Seiten mit extremer Brutalität geführt. Zehntausende Menschen kamen ums Leben, mehr als 2 Millionen wurden vertrieben. Unter großem internationalen Druck näherten sich beide Seiten schließlich wieder an. Im vergangenen April kehrte Machar nach Juba zurück und wurde in das Amt des Vizepräsidenten eingeschworen. Doch bis heute wurden seine Kämpfer nicht, wie eigentlich vereinbart, in die Regierungsarmee eingegliedert.
Jetzt, kurz vor dem 5. Unabhängigkeitstag, flammten die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Truppen wieder auf. Die Bilanz seit Donnerstag, hunderte Tote und unzählige Verletzte. Der UNO-Generalsekretär wirft Kiir und Machar vor, alle Bekundungen zum Frieden zu verhöhnen.
It makes a mockery of commitments to peace.
Viel hat Ban nicht mehr übrig für den Präsident und seinen Vize. Trotzdem fordert er sie auf, alles dafür zu tun, die Gewalt zu stoppen.
Do everything in your power to de-escalate the hostilities immediately.
Am Freitag hatten sich die beiden Widersacher zusammengesetzt und ihre Kämpfer zur Ruhe gerufen. Vizepräsident Machar sagte danach:
This is an interruption to the
Das ist eine Unterbrechung des guten Prozesses, den wir in Gang gesetzt hatten. Wir wollen diesen Prozess des Dialogs miteinander fortsetzen und Probleme beseitigen, sodass das Land aus dem Konflikt herauskommt.
Aber das Wochenende blieb blutig, die Kämpfe gingen weiter. Jetzt scheint die erneute Aufforderung zur Waffenruhe dann doch zu greifen. Zumindest heute blieb es in der Hauptstadt Juba weitgehend ruhig. Aber die Lage bleibt brisant und gefährlich. Die Bundesregierung will alle deutschen Staatsbürger aus dem Land herausbringen. Ab morgen soll es Flüge nach Uganda geben. Erstmal sollen nur noch die 15 deutschen Militärbeobachter vor Ort bleiben. Denn ihre Aufgabe ist es, genau in solchen Situationen die Lage zu beobachten, sagt die Bundeswehr. Wie es weitergeht im jüngsten Land der Welt, ist wieder völlig offen.
Was sonst noch wichtig war?
In einer Partei zu sein, das ist in Deutschland nicht mehr so in Mode. Und das bekommen auch die Parteien zu spüren. Die Funke Mediengruppe berichtet über eine aktuelle Studie und in der steht, alle 5 Parteien im Deutschen Bundestag und die FDP haben viele Mitglieder verloren. Am meisten die SPD. Sie verlor im letzten Jahr 3,7% und hat jetzt noch rund 443.000. Damit ist die SPD auch nicht mehr die mitgliederstärkste Partei in Deutschland. Das ist jetzt die CDU. Aber auch sie hat verloren. Für den Macher der Studie, der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermeyer, ist das keine Überraschung. Insgesamt haben die Mitgliederzahlen aller großen Parteien zwischen 1990 und 2014 sich halbiert. Nach der EM ist vor der WM. Joachim Löw bleibt Bundestrainer der deutschen Fußballnationalelf. Das hat der DFB bestätigt. Löw will seinen Vertrag erfüllen und der läuft noch bis 2018. Das nächste große Ziel ist also die Weltmeisterschaft in Russland. Die Qualifikation dafür startet für die Mannschaft am 4. September mit dem Spiel gegen Norwegen. Die USA und die EU haben ein neues Datenschutzabkommen und das heißt jetzt Privacy Shield. Nach monatelangen Verhandlungen hat auch die EU-Kommission zugestimmt. Das neue Abkommen musste her, weil der Europäische Gerichtshof das alte Safe Harbor als unzureichend kassiert hatte. Die Richter meinten, dass US-Behörden und Geheimdienste zu viel Zugriff auf private Daten hatten. Kritiker sagen, dass sich das mit dem neuen Abkommen auch nicht gebessert hat. Der grünen Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht.
Gerade wenn es um den Zugriff von Sicherheitsbehörden auf diese Daten geht, da hat es keine signifikanten Verbesserungen geben können, weil einfach das US-Recht das nicht vorsieht, dass EU-Bürger zum Beispiel unabhängigen Rechtsschutz genießen. Wenn man wirklich Verbesserungen erreichen wollen würde, dann hätte man das US-Recht ändern müssen.
Albrecht und andere Kritiker erwägen deshalb, gegen das neue Abkommen zu klagen. Neu ist jetzt, dass Unternehmen wie Google und Facebook Daten aus Europa auf ihren US-Servern häufiger löschen müssen. Außerdem soll es in den USA eine Beschwerdestelle geben, wenn es den Verdacht gibt, dass Daten missbraucht werden. Die Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer waren heute Thema beim UNO-Schiedsgerichtshof in Den Haag. Die Richter haben die Ansprüche Chinas im südchinesischen Meer zurückgewiesen. Die Verhandlung hat Jahre gedauert. Es ging darum, wem die Inseln etwa 1000 Kilometer vor der Küste Chinas mitten im Meer gehören. China oder den Philippinen. Der Schiedsgerichtshof hat jetzt für die Philippinen entschieden und gesagt, China hätte kein historisches Anspruchsrecht. Peking hat den Schiedsspruch erwartungsgemäß zurückgewiesen. Das Land erkennt die UNO-Institution nicht an. Unser Reporter Axel Dorloff berichtet.
Unklar ist, wie heftig China nun militärisch auf den Schiedsspruch reagieren wird. Peking hat bereits angekündigt, seine Präsenz im südchinesischen Meer ausbauen zu wollen. Einige Experten erwarten, dass China eine Luftverteidigungszone errichten oder weitere Riffe zu neuen Militärstützpunkten ausbauen könnte. Beides würde das Konfliktpotenzial mit den USA erhöhen.
Die Region ist wirtschaftlich sehr interessant. Sie hat sehr viele Rohstoffe und ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs geht dadurch. Das Urteil des Schiedsgerichtshofes ist theoretisch bindend, aber es gibt keine Möglichkeiten, die Umsetzung zu erzwingen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird das Thema diskutiert. User MS schreibt bei tagesschau.de. Und das interessiert China jetzt? Korallen interessieren uns ja auch nicht, wenn es um billige Elektronik geht, oder? User Vibo meint, ein sozialistisches System wird naturgemäß die natürlichen Ressourcen noch rücksichtsloser ausbeuten müssen als kapitalistische. Die Vergangenheit zeigt, dass dies auch stets zutraf, die Gegenwart leider auch. André Wahr schreibt bei Facebook, China verhält sich damit im Grunde kein bisschen anders als andere Weltmächte. Dass allerdings fremdes Staatsgebiet für die Befriedung der wirtschaftlichen Interessen annektiert werden soll, ist schon ein Novum. Einen Lösungsvorschlag hat Johann Borkum. Wieso können die Inseln nicht einfach unter Naturschutz gestellt werden? Auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird das Thema diskutiert. Mariano Moreno schreibt, bevor zu viele aufheulen, auch der ständige Schiedshof in Den Haag steht nicht über dem internationalen Recht. Wie schon der Name sagt, schlichtet dieser Schiedshof. Dazu gehören immer zwei Parteien, die sich auf diesen Schiedshof geeinigt haben. Und Berthold Grabe findet, es ist ohnehin kaum nachvollziehbar, schon rein geografisch, wieso China hier territoriale Ansprüche legitim erheben will. Trotzdem schafft China Fakten letztendlich aufgrund seines Machtpotenzials als einzige Legitimation. Das erinnert mich irgendwie ans Deutsche Reich, das auch meinte, als zu spät gekommener noch koloniale Ansprüche zu erheben. Chinas Politik entspricht dieser Denke.
Was noch wichtig wird.
US-Präsident Barack Obama wird heute Abend auf der zentralen Gedenkfeier für die 5 getöteten Polizisten in Dallas sprechen. Mit der Rede wird es sich der US-Präsident nicht leicht machen, sagt sein Sprecher Josh Earnest.
The president would tell you that
Herr Präsident würde Ihnen sagen, dass er sich wünscht, nicht so oft gerufen zu werden, um solche Reden zu halten. Familienmitglieder zu trösten, von Opfern von Waffengewalt. Wir haben zu viel davon gesehen, nach der Meinung des Präsidenten.
Für Obama ist der Besuch auch eine Gratwanderung. Einerseits muss er die trauernden Angehörigen der Polizisten trösten, andererseits diejenigen beruhigen, die der Polizei Rassismus vorwerfen. Gleichzeitig weht dem Präsidenten aus beiden Lagern Kritik entgegen, weiß unser Reporter Jan Bösche.
Bürgerrechtler und Polizeikritiker monieren, dass er nach Dallas fährt, um die getöteten Polizisten zu betrauern, aber nicht nach Baton Rouge und Minneapolis, wo die beiden schwarzen Männer von Polizisten erschossen wurden. Kritik gab es ebenfalls von der Nationalen Assoziation der Polizeiorganisationen, deren Direktor William Johnson sagte, Präsident Obama habe geholfen, das Klima zu schaffen, in dem Polizisten angegriffen werden. Er mache ihre Arbeit gefährlicher.
Obama kommt zur Trauerfeier nach Dallas nicht alleine. Er wird dabei von seinem Amtsvorgänger, dem Republikaner George Bush, begleitet. Großbritannien bekommt morgen eine neue Premierministerin. Noch Regierungschef David Cameron hat heute Vormittag seine letzte Kabinettssitzung gehalten und wird die Amtsgeschäfte an die bisherige Innenministerin morgen dann übergeben. Es ist dann die Aufgabe von Theresa May, für Großbritannien den EU-Austritt zu verhandeln. Sie hat aber schon mehrmals gesagt, dass sie sich mit dem Austrittsschreiben an die EU Zeit lassen will.
Und sonst in der Welt?
In Italien hat es eines der schwersten Zugunglücke des Landes gegeben. Laut aktuellen Zahlen sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gibt es viele Verletzte. Das Unglück ist in der Nähe der Stadt Bari passiert. Da ist die Strecke eingleisig. Beide Züge sind frontal zusammengestoßen. Die ersten Abteile sind jeweils völlig zerstört. Warum die beiden Züge gleichzeitig auf der Strecke unterwegs waren, ist noch unklar. Die Ermittler sagen, dass einer der Züge in einem Bahnhof auf grünes Licht gewartet habe und dann losgefahren sei. Sie könnten sich also menschliches Versagen vorstellen. Das Wetter soll keine Rolle gespielt haben. Jahrelang hatte die Regierung in Österreich darüber gestritten, was mit dem Haus passieren soll, in dem Adolf Hitler geboren wurde. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Die Besitzerin wird enteignet und muss das Haus an den Staat abgeben. Sie soll eine Entschädigung bekommen. Bisher hatte sie das leerstehende Gebäude in Braunau am Inn an die Regierung vermietet. Freiwillig abgeben wollte sie es allerdings nicht. Die österreichische Regierung würde das Haus am liebsten abreißen lassen, damit es nicht weiter eine Pilgerstätte für Neonazis ist. Es steht allerdings unter Denkmalschutz. Eine Kommission soll jetzt Pläne ausarbeiten, was mit dem Gelände und dem Haus passieren soll, falls es nicht abgerissen wird. In Israel wird die Arbeit von regierungskritischen Organisationen weiter eingeschränkt. Das Parlament hat dazu ein umstrittenes Gesetz verabschiedet. Es zielt vor allem auf Gruppen ab, die mehr als die Hälfte ihrer Gelder von ausländischen Regierungen, wie zum Beispiel der Europäischen Union, erhalten. Sie müssen ihre Finanzen jetzt auch in Briefen an Abgeordnete offenlegen. Für Organisationen, die sich vor allem über private Spenden finanzieren, gilt das Gesetz dagegen nicht. Meist sind das Organisationen, die jüdische Siedler im besetzten Westjordanland unterstützen.
Wissensnachrichten.
Am Daumen zu lutschen oder die Nägel abzukauen. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Irgendwann musste man sich das abgewöhnen, meistens als Kind. Jetzt sagen Forscher, so schlecht waren diese Angewohnheiten vielleicht doch gar nicht. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Warum?
Also sie könnten unser Immunsystem gestärkt haben und dafür gesorgt haben, dass zumindest einige von uns jetzt weniger allergieanfällig sind. Mhm. Also zum Beispiel gegen Hausstaub, Gräser, Katzenhaare, Schimmelpilze oder auch gegen Medikamente wie Penicillin.
Das klingt interessant, aber was haben Daumen und Nägel genau mit den Allergien zu tun?
Die Forscher gehen davon aus, dass Kinder so stärker in Kontakt kommen mit Bakterien. Infektionen trainieren ja das Immunsystem und das ist eben auch gut gegen Allergien. Mhm. Erstmal war das nur eine Theorie von den Forschern, aber die Studie, die hat das bestätigt. Und zwar wurden da ungefähr 1000 Leute über viele Jahre beobachtet. Als Kinder in den 70er Jahren, dann etwas später als Teenager und dann nochmal als Erwachsene. Mhm. Und da haben die Forscher dann geguckt, wer hat als Kind an den Nägeln gekaut oder am Daumen gelutscht und wer hatte als Teenager und Erwachsener dann Allergien.
Okay, und wie sah das Ergebnis dann aus?
Insgesamt hatten so gut 45% der Leute eine Allergie. Von den Daumenlutschern und Nägelkauern waren aber weniger Allergiker. Bei denen, die als Kind eine dieser Angewohnheiten hatten, waren es so 40%. Mhm. Bei denen, die beides gemacht haben, sogar nur 30%. Mhm. Und es war dann bei Teenagern genauso wie später mit über 30. Also es scheint da einen Zusammenhang zu geben tatsächlich.
Sollten wir denn, wenn wir mal Kinder haben, die am Daumen lutschen, die das machen lassen?
Also nicht unbedingt. Nicht umsonst wird ja davor gewarnt, dass das zu Fehlstellungen bei den Zähnen führen kann, zu Zahnfleischentzündungen oder im Fall von Nägelkauen zu Infektionen an der Hand. Also alles nicht gut. Aber man kann eine andere Lehre aus der Studie ziehen, nämlich dass zu viel Hygiene wirklich nicht gut ist.
Okay, von Allergien zu einem ganz anderen Thema, Marihuana. Und der Frage, wie viel davon eigentlich in einem durchschnittlichen Joint drin ist. Die Antwort von US-Statistikern, 0,3 Gramm. Warum muss man das eigentlich wissen?
In letzter Zeit haben ja viele Staaten Cannabis legalisiert und das ist eben wichtig, dass sie Standards haben und zum Beispiel ausrechnen können, wie viel Steuern sie einnehmen können für einen Joint. Deswegen ist das eben mit dem Durchschnittswert interessant für sie.
Und die Statistiker haben jetzt selbst eine Menge Joints gewogen und untersucht oder wie kommen die auf so ein Ergebnis?
Nee, also die sind ins Gefängnis gegangen und haben da Insassen gefragt, die an einem Antidrogenprogramm teilnehmen.
Ah, also Leute, die schon mal mit dem Thema zu tun hatten.
Genau, und da sind dann Daten von 10.000 Drogentransaktionen zusammengekommen. umgekommen. Und daraus haben die Statistiker ein Drogenwirtschaftsmodell errechnet. Also nicht nur, wie viel Gramm in einem Joint drin sind, sondern auch, wie viel er kostet und wo zum Beispiel. Und durch die Daten weiß die Justiz jetzt zum Beispiel auch mehr über den Drogenschmuggel aus Mexiko.
Okay. Zum Schluss hast du noch einen schönen Weltrekord mitgebracht. Das längste DJ-Set der Welt.
240 Stunden, also 10 Tage lang, hat ein DJ in Nigeria aufgelegt, mit nur 5 Minuten Pause pro Stunde, und Songs durfte er auch immer erst nach 4 Stunden wiederholen. Das war ziemlich anstrengend. Der BBC hatte erzählt, dass er irgendwann anfing zu halluzinieren.
4 or 5 days, I woke up hallucinating, because my body was just doing its own thing and I wasn't in control of my body anymore.
Am Ende hat er sich dann aber zusammengerissen und durchgehalten.
Cool, danke Anne.
Wetter.
In der Südhälfte kommt viel Regen runter, sonst gibt's einzelne Schauer, nur im Osten ist es meist trocken. In der Nacht regnet es vor allem im Süden weiter, sonst ab und zu Gewitter bei 16 bis 9 Grad. Morgen ist es fast überall regnerisch und kühler als heute. Es gibt maximal 16 bis 22 Grad, ganz im Osten auch 24 Grad. Die meiste Sonne gibt's an der Nord- und an der Ostsee. Das war das Update, ich bin Jakob Vogel, schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.